ARD Sounds.
Willkommen, Sarah Straub.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
In dieser Stunde wird es viel um Demenz gehen. Jetzt bitte einen Grund, warum es nicht trostlos wird.
Meiner Meinung nach ist ein gutes Leben mit Demenz möglich, wenn man viel drüber weiß, ein gutes Unterstützungsnetzwerk um sich herum hat und Menschen, die einen lieben.
1:1, der Talk auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Norbert Joa im Gespräch mit
Sarah Straub, Neuropsychologin und Liedermacherin.
Und wir haben es gerade schon gehört, Mutmacherin. Aber wir müssen die großen Brocken an den Anfang der Sendung wälzen. Mutmacherin, obwohl Demenz nicht heilbar ist.
Ja, gerade deswegen, ne? Also weil wir mit dem Thema umgehen müssen. Es gehört zum Leben dazu. Es gibt noch keine Medikamente, die diese Erkrankungen stoppen können, sodass wir meiner Meinung nach gar keine andere Wahl haben, als uns zu überlegen, wie können wir damit so leben, dass Lebensqualität erhalten ist und dass die Menschen, die betroffen sind, nicht ausgeschlossen sind von der Gesellschaft. Das ist eigentlich so mein Auftrag. Und deswegen gehe ich auf die Bühne, spreche drüber überall, wo es möglich ist.
Ja, sind allerdings auch unterwegs zu einem Kongress in der Schweiz. Genau. Kein Forschungsdurchbruch in Sicht?
Nein, also natürlich gibt es kleine Durchbrüche. Ne? Das ist ja, Demenz ist ein Riesenfeld und die Forschung ist ja auch noch relativ jung. Man hat vor den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts sich kaum die Frage gestellt, wo Demenzen herkommen. Heute wissen wir, dass es viele unterschiedliche Erkrankungen sind, für die es auch unterschiedliche Wirkstoffe braucht. Und da wir das Gehirn an sich noch gar nicht vollumfassend verstanden haben, auch im gesunden Zustand, ist es doch umso schwerer, bei Krankheiten richtig zu reagieren. Aber ich bin durchaus voller Hoffnung, dass es in Zukunft Medikamente geben wird.
Sie werden es noch erleben. Sie sind 39.
Ich hoffe doch.
Wir haben alle in den letzten Jahren erlebt einen Star, der entschwand, gleichsam frontotemporale Demenz bei Bruce Willis. Das ist, glaube ich, einigen reingefahren, weil er war ja der Actionheld und so wach und schlagfertig, ja.
Ja, ich habe diese Filme geliebt in meiner Kindheit. Ich bin ein Kind der 80er
stirb langsam
und so, mein Gott, ich habe diesen Mann so verehrt. Und die Demenz, die er hat, ist ja mein Forschungsgebiet. Die frontotemporale Demenz betrifft meistens Menschen, die vor dem 65. Lebensjahr schon erkranken, die keine Gedächtnisstörungen entwickeln, sondern eher Verhaltensauffälligkeiten oder Sprachstörungen. Und die Leute stehen mitten im Leben. Bruce Willis war ein Schauspieler, der mit Sicherheit sein Leben lang total redegewandt war. Und jetzt verliert der die Sprache. Das ist tragisch, aber es ist gleichzeitig ein Geschenk für uns Wissenschaftler, dass eine prominente Person dieser Erkrankung nun eine Stimme gibt.
Und seine Millionen helfen ihm da auch nicht. Seine Familie schirmt ihn schon weitgehend ab, aber hin und wieder zeigen sie Bilder von ihm. Neulich auf dem Kindergeburtstag hat er ein lustiges Hütchen auf und lacht. Was sagen Sie zu dem Umgang?
Also seine Frau engagiert sich sehr, hat auch ein Buch über ihren Weg geschrieben. Natürlich kann man ihren Weg nicht vergleichen mit der Allgemeinbevölkerung, weil die eben sehr viel Geld haben, deswegen mit Sicherheit auch die beste Pflege leisten können. Dennoch ist es wichtig, eben auch zu zeigen, der Mann ist immer noch Teil der Familie, setzt sich dann eben mal ein Hütchen auf beim Geburtstag. Das mag albern ausschauen, aber es ist ein Stück Teilhabe, das da präsentiert wird, was ein wichtiges Signal ist an alle, nämlich die Menschen immer noch in den Familien auch mitzunehmen, so gut es geht.
Also versteckt sie nicht.
Genau.
92%, habe ich gelernt in der Vorbereitung, sind über 65, wenn die Demenz so richtig Fahrt aufnimmt. Das heißt, da bleiben 8%. Und ganz unten am Ende der Skala gibt es auch ganz junge. Und stimmt das? Sie haben an der Ulmer Uniklinik, wo Sie sind, auch Patienten um die 30?
Ja, also diese frontotemporale Demenz, an der Bruce Willis erkrankt ist, die betrifft in seltenen Fällen auch sehr junge Menschen. Wir haben einen Patienten, der hat gerade promoviert, ja, oder eine Patientin, die war gerade mit der Uni fertig. Demenz ist keine reine Alterserkrankung. Und auch wenn die Zahlen niedrig erscheinen, so ist es eine Erkrankung, die mit so viel Herausforderungen verbunden ist, dass man diese Menschen unbedingt nicht vergessen darf.
Ja, und jeder hat jemanden im Umfeld. Ich habe kurz gezögert, ob ich davon erzähle, aber es sind Tausende da draußen bei mir, der Vater vor 10 Jahren, und alle werden ahnen, es ist ein Abschied vorm Abschied.
Genau, es ist im Endeffekt ja eine vorweggenommene Trauer zu Lebzeiten. Ne? Man trauert um jemanden, während er noch neben einem sitzt. Und ich glaube, darüber zu sprechen, auch dass Sie das jetzt sagen, ist ganz wichtig, um dieses Thema zu enttabuisieren, dass man sich traut, darüber zu sprechen. Ne? Weil wir eben fast alle irgendjemand kennen, der betroffen ist. Und das Schlechteste, was dann passieren kann, ist, dass man sich zurückzieht, dass man sich nicht damit auseinandersetzt und dass man die Leute isoliert.
Sie sind im Kern ja noch da, vor allem am Anfang. Man merkt nur, sie sind unfähig, diese innere Mauer zu durchdringen. Und sie ahnen, welches Ausmaß das hat.
Ja, und dann wissen Sie, was passiert? Die Menschen schämen sich. Schämen sich und gehen dann deswegen nicht zum Arzt, versuchen es zu negieren, sich selbst gegenüber, der Familie gegenüber, weil man so viele furchtbare Bilder im Kopf hat, wenn es um Demenz geht. Aber es bringt nichts. Wir müssen mutig sein. Wir müssen den Mut haben, zum Arzt zu gehen, es zu erzählen in der Familie, im Freundeskreis, damit wir aufhören, dieses Schreckensszenario zu befeuern, sondern lernen, dass ein gutes Leben mit Demenz möglich ist.
Und die Hauptfigur, die sie auf diese Reise geschickt hat und zu ihrem Tun, das ist ja wohl die Oma von Ihnen. Die verschwand aber auch wiederum einst in der Demenz. Hm. Ich weiß jetzt nicht, erscheint sie Ihnen heute vom inneren Auge als die gesunde Oma aus der Kindheit oder die aus den letzten Tagen?
Das ist eine super spannende Frage, weil ich die mir selber oft stelle. Und meistens habe ich tatsächlich die kranke Person im Kopf, weil halt diese Zeit so hart war. Ne? Also auch wenn ich jetzt sage, ein gutes Leben mit Demenz ist möglich, so habe ich doch selber als pflegende Angehörige die Erfahrung gemacht, wie schwer es ist. Und mir ist es mit meiner Oma nicht gut gelungen, ihr Lebensqualität zu erhalten oder sie so zu begleiten, dass sie sich wohlgefühlt hat.
Sie wäre jetzt in ganz anderen Händen bei Ihnen?
Ja, auf jeden Fall. Also jetzt wüsste ich total, was sie braucht. Damals war ich einfach unbeholfen. Ne? Ich war Anfang 20, da weiß man nichts über Demenz und nichts über Pflege.
Tja, sie hat auch ein Buch bekommen, posthum, wie meine Großmutter ihr Ich verlor. Da gab es sicher Reaktionen.
Ja, der Titel ist durchaus streitbar, soll er auch sein. Die Leute verlieren im Endeffekt nicht ihr Ich. Ne? Also jeder, der mit Menschen mit Demenz arbeitet, wird mir zustimmen, dass diese Menschen immer noch da sind und dass es immer noch Möglichkeiten gibt, sie an sich selbst zu erinnern, selbst in späten Stadien der Erkrankungen, ne? Mit den bestimmten Triggern, so Musik zum Beispiel, die den Leuten was bedeutet hat in ihrem Leben, die kennen ihre Lieblingslieder immer noch auswendig und sind textsicher und wissen sonst kaum noch, wie ihre Kinder heißen oder ob sie welche hatten. Aber sowas ist so einfach so tief abgespeichert im Gehirn, da kommt so eine Demenz gar nie ganz ran.
So gesehen haben Sie das Beste aus zwei Welten vereint. Ja. Sie sind Musikerin und Psychologin und haben übrigens, glaube ich, an alle gerichtet die Aufforderung, wenn ihr ein Instrument habt, spielt es, lernt es, ob krank oder nicht.
Genau, also ein Instrument zu lernen, also jetzt beispielsweise das Klavier, das ich ja selber auf der Bühne spiele, da braucht man so viele unterschiedliche Hirnregionen, da wird das Gehirn so allumfassend trainiert, ne, selbst wenn ich nicht virtuos spiele, darum geht's ja gar nicht, sondern es geht um die Freude, um das regelmäßige Tun, das Genießen der Musik, da ist das Spielen von Instrumenten wirklich von unschätzbarem Wert, um das Gehirn zu stärken, das gesunde Älterwerden des Gehirns zu stärken, aber auch wenn man schon eine Diagnose hat, eine Demenzdiagnose, ist das Spielen eines Instruments fast wie ein therapeutisches Tool. Es ist ein therapeutisches Tool.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Norbert Joa trifft
Sarah Straub, gibt Demenzkranken eine Stimme.
Und was für eine. Wir werden Sie gleich hören als Musikerin. Sie sind ja auch Liedermacherin. Oder sind Sie jetzt singende Ärztin?
Ja, also angefangen habe ich als Musikerin. Ne? Ich habe schon als Kind Lieder geschrieben. Deswegen würde ich sagen, das Liedermachen ist meine größte Leidenschaft und der Kern meines Seins, so wenn es darum geht, was ich gerne tue. Aber die Medizin, die Neurologie, die Neuropsychologie sind inzwischen auch ein Herzensthema. Durch das Thema Demenz verbinde ich jetzt einfach alle Welten, so dass ich selber nicht mehr sagen kann, wie ich mich bezeichnen würde.
Ja, Sie verbinden auch beide Welten in Ihrer Musik. Wir hören gleich mal einen Auszug aus einem tief bewegenden Stück. Schwalben heißt es. Ich habe da eine Stelle ausgekoppelt. Hören wir mal gemeinsam rein.
Du führst ihn voller Liebe an der Hand durch jeden Tag. selbst wenn er dich kaum mehr erkennt. Dein Herzschlag ist sein Herzschlag. Eure Freunde sind schon lange überfordert auf und davon. Nur du hältst noch die Stellung. Zu gehen ist keine Option. Im Herbst ziehen die Schwalben Richtung Süden. Der Wind weht von den Bäumen buntes Laub. Schon wieder ist ein Jahr beinahe vorüber. All deine Träume zerfallen zu Staub.
Sie sind auch gerade unterwegs zu einem Konzert und in der Halle werden sehr viele, 60 plus sein, Angehörige mit Partner, Partnerinnen. Wie reagieren die Menschen auf solche Lieder?
Viele weinen natürlich und ich finde es schön, dass das auf meinen Veranstaltungen Raum hat, dass die Menschen das auch einfach mal rauslassen können. Ne? Man fühlt sich als eine Gemeinschaft, wo jeder weiß, was der Verlust bedeutet und deswegen freue ich mich, wenn die Menschen mir das Vertrauen auch schenken, ihre Emotionen rauszulassen. Ich meine, das Lied handelt von einem Ehepaar, wo einer von beiden an Demenz erkrankt. Das ist etwas, was viele am eigenen Leib erfahren und da darf man auch traurig sein.
Da erleben Sie wahrscheinlich auch die Macht der Musik. Ja. Ich fand es faszinierend im Vorbereiten, dass das tiefer geht und ja, ganz andere Reaktionen auslöst als das rein verstandesmäßige. Also Parkinson-Patienten, die sonst sehr eckig nur gehen, sich fortbewegen, die kriegen flüssige Bewegungen beim Art Tanzen, haben sie erlebt. Oder Alzheimer-Patienten erinnern sich an diese ganzen Lieder, Schlager, an die Texte. Wie kann das eigentlich sein?
Ja, Musik jetzt beispielsweise ist etwas, was sehr komplex im Gehirn verarbeitet wird. Da braucht es sehr viele unterschiedliche Hirnregionen, um Musik zu erfassen. Und wenn dann noch eine emotionale Komponente dabei ist, also wenn es zum Beispiel ein Lied ist, das ich gehört habe, als ich zum ersten Mal verliebt war, dann wird das eben auch in so tiefen Hirnstrukturen mit abgespeichert, dass eine Demenzerkrankung da, wie gesagt, nicht rankommt. Und wenn man dann einen Hinweisreiz bekommt, einen Trigger, also dieses Stück zum Beispiel hört, dann werden Erinnerungen hervorgerufen, die man bewusst nicht mehr hätte hervorrufen können. Und dadurch erleben Betroffene selbst in späten Stadien der Demenz Momente, wo sie sich an ihre eigene Biografie wieder erinnern, wo sie sich an sich selbst erinnern. Und das ist meiner Meinung nach ein Stück Lebensqualität. Und das ist, was diese Menschen auch haben sollen. Also die haben ein Recht drauf, dass wir alles dafür tun, dass sie Lebensqualität haben. Und da ist eben Musik oder Tanz, alles, was irgendwie ganz basal die Sinne anregt, von unschätzbarem Wert.
Also ein Glücksgefühl auch, dass das noch geht. Ja. Das heißt für mich als Angehörigen, so viel gemeinsam singen, wie geht, in den Arm nehmen, berühren.
Genau, es geht wirklich um ganz basale Dinge, weil natürlich Gespräche nicht mehr möglich sind, die Betroffenen ihre eigene Situation nicht mehr reflektieren können. Da geht's um Nähe, Geborgenheit, Sicherheit, jemanden in den Arm nehmen, ein Lied zu hören gemeinsam, das einen geprägt hat, gemeinsam singen, Zeit verbringen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir verstehen, dass wir in die Welt der Betroffenen eintauchen müssen, weil sie nicht mehr in unsere zurück können. Und man kann auch viel Schönes dabei erleben. So schmerzlich dieser langsame Abschied ist, so erlebe ich es auch immer wieder als Geschenk, Menschen so begleiten zu können.
Ja, ich denke an früher und an die Anfangszeit, wo wir unsicher waren, soll man jetzt den falschen Wochentag, den falschen Namen korrigieren? Sollen wir es lassen? Können wir es bremsen, indem wir wie die Lehrer dagegenhalten?
Ja, eben nicht. Also ich glaube, dass es okay ist, da erstmal nicht zu wissen, was zu tun ist. Aber man macht normalerweise die Erfahrung, und wir wissen das auch, die wir mit Betroffenen arbeiten, dass es nichts bringt zu korrigieren. Man ja eher die Verwirrung und die Unsicherheit noch verstärkt. Ne, die Leute, die werden dann richtig depressiv manchmal, weil sie merken, oh nein, ich habe wieder den falschen Tag gesagt. Und anstatt, dass man einfach ihnen ein gutes Gefühl gibt, es geht nicht darum, die Leute anzulügen. Aber wieso ihnen immer wieder ihre Defizite vorhalten? Sie können nicht mehr in unserer Welt sein.
Ja, in der Anfangsphase muss es ein Fegefeuer sein, Der Betroffene, der ahnt das Ausmaß wohl. Das muss dann ein Horror sein.
Auch irgendwann nicht immer.
Fiel der Satz, ich weiß ja, dass ihr mich für dumm haltet.
Ja, das habe ich auch schon oft erlebt, ne? Auch in der eigenen Familie, bei meiner Oma oder bei meinem Schwiegervater, die sehr wohl eben eine Zeit hatten, wo sie noch ihrer Veränderungen gewahr waren, wo sie sehr darunter gelitten haben und wo sie sich gleichzeitig wirklich wie Trottel, jetzt Zitat, gefühlt haben, ne, und sich selber dann auch so runtergemacht haben. Da muss man als Familie auch viel halten, viel auch aushalten.
Ja, apropos, 3/4 werden von Angehörigen betreut.
So ist es.
Meistens der Ehepartner. Da sind dann 2 80-Jährige vom Schicksal aneinander gebunden. Es ist ein Riesendrama für alle. Sie wollen trotzdem Mut machen. Was ist denn das Beste, was man tun kann in diesem Elend?
Also erstmal offen zu sein, offen damit umzugehen, ja, und sich erstmal Wissen anzueignen. Also auch wenn die Diagnose erstmal ein Schock ist, muss ich dann erstmal wissen, okay, was bedeutet das jetzt für uns als Familie? Was müssen wir regeln? Ne? Wer hat eine Vorsorgevollmacht? Wie schaut's aus mit Patientenverfügung, Pflegegrad? Es gibt ja so viel auch.
Bankkonten,
genau. Das ist alles erstmal auch viel so behördliches Zeug, was einen super nervt, aber es gehört dazu. Ne?
Dann, das hat ja auch was von Entmündigen dann.
Ja, hoffentlich nicht, ne? Weil das gibt es ja eigentlich in dieser Form nicht mehr. Die Betroffenen sollen natürlich nach ihrem Sinne begleitet werden, aber den müssen sie halt dann vorher auch äußern. Ne? Also die Familienangehörigen müssen wissen, was will der Betroffene. Und dann kommt es trotzdem vor, dass man Entscheidungen gegen seinen Willen treffen muss. Ne? Die größte Frage ist ja immer Pflegeheim, ja, nein. Und alle Menschen, die zu mir in die Sprechstunde kommen an der Uniklinik, sagen, also mein Mann hat gesagt, er will nicht ins Pflegeheim und deswegen ist er jetzt bei uns daheim. Und dann ist es irgendwann natürlich zu schwierig, zu Hause zu pflegen. Das kann man irgendwann gar nicht mehr schaffen. Und dann hängen die Leute aber so an diesem Versprechen, das sie gegeben haben und haben gleichzeitig im Kopf, das Pflegeheim ist ein schlimmer Ort, was einfach auch nicht stimmt, ne?
Aber solche und solche.
Ja, genau. Es ist immer so. Ja, es gibt immer gute und schlechte Leute. Man muss halt einfach auch die Energie aufbringen, sich umzuschauen, wo könnte er oder sie es gut haben. Aber erstmal muss ich wissen, was bedeutet die Erkrankung. Und dann geht es auch darum, mich beraten zu lassen darüber, was für Unterstützungsmöglichkeiten gibt es bei uns in der Region, sodass ich es als Familie nicht allein stemmen muss.
Ja, und das trifft Millionen.
Kann man doch
mal eine Zahl sagen. Wir sind jetzt bei 1,8 Millionen Diagnosen und wir gehen über die 2. Und wenn ich dann noch denke, da gibt es eine Partnerin, da gibt es einen Sohn, Tochter. Wir reden über Abermillionen, die damit zu tun haben.
Umso erstaunlicher ist es doch, wie wenig Wertschätzung eigentlich pflegende Angehörige gesamtgesellschaftlich kriegen. Ne? Also die Familien leisten wirklich Großartiges und es ist bei Weitem nicht genug Unterstützung auch von unserem pflegerischen Versorgungssystem da.
Traurig, faszinierend und damit es nicht so ein ganzer Runterzieher wird zum Kapitelende, ist der Geiger in Ihrer Sprechstunde, von dem ich gelesen habe. Der wusste schon nicht mehr, wie er hergekommen ist, wurde ja gebracht, wie seine Kinder hießen, aber was passierte dann? Er hat immer seine Geige mitgenommen.
Ja, der wollte nie zu mir zur Untersuchung natürlich. Das ist unangenehm für die Patienten erstmal. Und dann hat seine Frau ihm immer gesagt, er habe ein Konzert. Und er war nun mal Berufsgeiger. Und dann hat er seine Geige eingepackt, kam zu mir, ich habe ihn untersucht. Und dann habe ich ihm aber natürlich diese Konzertsituation bereitet. Also wir haben dann einen Raum hergerichtet in der Klinik, haben die Sekretärinnen, die Ärzte, die Pfleger, jeder, der Zeit hatte, war dann Publikum und er hat dann etwas vorgespielt. Seine Frau hat ihn am Klavier begleitet und ich sage Ihnen, das war jedes Mal magisch, weil dieser Mann, sobald er das Instrument in die Hand genommen hat, wieder der Mann von früher war. Also ich habe wieder in seinen Augen gesehen, dass er sich selber spürt und er hat wie ein junger Gott Geige gespielt, egal wie schwer er schon eingeschränkt war durch seine Demenz. Das war unglaublich. Er hat sogar beim letzten Mal, da war im MRT wirklich kaum noch Gehirnmasse zu sehen, hat er eine neue Sonate von Dvorak eingeübt gehabt. Das ist rein wissenschaftlich kaum zu fassen, weil er gar keine Noten mehr bewusst lesen konnte, aber er konnte trotzdem dieses neue Stück einüben. Also Musik ist wirklich unglaublich und man darf Menschen mit Demenz nie unterschätzen.
Nein, machen wir nicht.
Sehr gut.
Bayern 2, 1:1, der Talk mit der Liedermacherin, die Sie gerade gehört haben, und Psychologin Sarah Straub, geboren im Juli 1986. Kommt sehr bald ein runder Geburtstag.
Ja, der passt mir gar nicht, nein.
Haben Sie es nicht mit Runden?
Ich hab's nicht mit dem Älterwerden. Ich bin sehr gern jung.
Sie sind's ja innerlich auch.
Ja, ich glaube, ich bin 12.
Dann ignorieren wir die 4. Ja. Machen weiter in Ellerbach, wo Sie ganz, ganz jung groß geworden sind. Landkreis Dillingen, 240 Einwohner. Und ich habe nachgeschaut, 11 Vereine. Kann das sein?
Ja, doch, die Ellerbach haben einen Gesangsverein und Musikverein natürlich. Da ist der Dirigent mein Papa. Seit mein ganzes Leben lang, ich habe meine Kindheit quasi in dem Musikverein verbracht. Habe da immer mitgespielt, Klarinette und Saxophon und Gratsche war's.
Und es blubbert der Dialekt wieder hoch.
Ja, voll.
Der Papa, Musiklehrer und Dirigent. Es war dann auch der Klavierlehrer, genau, wie Sie 6 waren. Später Klarinette und Saxophon, das ist immer toll. Ja. 3 Instrumente. Was für Musik lief daheim in der Wohnung?
Na, also mein Papa war ganz großer Bob Dylan-Fan und deswegen hat er mir das natürlich immer vorgespielt als Kind und mir das auch immer zeitgeschichtlich eingeordnet, die Lieder, so was ist da wohl gerade passiert und so. Und das waren seine heiligen Schallplatten. Ich durfte die eigentlich gar nicht anfassen, aber wenn er nicht daheim war, dann habe ich natürlich heimlich die Platten ausgepackt und habe die Musik gehört. Das ist bis heute für mich ganz wichtig und prägend und ich mag Bob Dylan auch bis heute irgendwie, aber das ist wahrscheinlich einfach, weil ich es halt immer gehört habe als Kind. Und Creedence Clearwater Revival war auch so eine Band von meinem Vater.
Genau. Nicht ganz ihr Jahrgang, aber nee, ganz gut was abgefärbt.
Ja.
Mai, aber als Sie 6 waren, da verließ die Mama die Familie. Man muss jetzt kein Psychologe sein, um die Wucht zu ahnen. Das bleibt ja für immer.
Ja, also wie viele Familien erleben sowas. Ich habe als Kind da natürlich dann Wege gesucht, wie ich damit umgehen kann. Und für mich war es die Musik. Ne, das war einfach eine Möglichkeit, das zu verarbeiten und ein Ventil zu haben. Und
gab es je ein Treffen später? Was war das? Was hat das mit uns gemacht?
Nee, eigentlich nicht. Also ich glaube, richtig versöhnt alle miteinander als Familie haben wir uns so gefühlt, war es für mich die Beerdigung meiner Oma. Da sind meine Eltern wieder aufeinander getroffen und da war es dann irgendwie auch ein gemeinsames Abschiednehmen. Und da bin ich den beiden sehr dankbar, ne? weil eine Trennung so prägend ist für ein Kind und man da ja auch viele irrationale Ängste vielleicht hat, war das wie ein versöhnlicher Abschluss.
Aber auch die Psychologin setzt da nicht den Bohrer an und sagt, Mama, was war das damals?
Doch, natürlich. Also ich habe mein ganzes Leben darüber nachgedacht.
Für sich.
Für mich, genau. Hm. Und wer weiß, ob ich Psychologie studiert hätte ohne das. Ne? Also ich wollte natürlich schon erfahren, warum verhalten sich Menschen, wie sie sich verhalten. Und da ist für mich nach dem Abitur, wo ich ja eigentlich nur Musik machen wollte, klar gewesen, dann studiere ich halt auch noch Psychologie, dann kann ich das auch noch irgendwie erfahren.
Aber ich schließe es ab und verspreche, frag zum letzten Mal, bis heute ist es offen zwischen Ihnen und die Mama, gibt es noch irgendwo?
Ja.
So wird die Oma zur Ersatzmama ein bisschen. Sie pendeln dann zwischen Papa und Oma. Sie sind ja Grundschülerin.
Genau.
Und da war die Oma noch fit wie ein Turnschuh.
Genau, die Oma hat mich immer in Empfang genommen nach der Schule und dann mein kleinen Bruder, und hat mit uns Hausaufgaben gemacht. Und abends ist sie mit uns die 150 Meter heimgelaufen in das Haus meines Vaters und hat uns ins Bett gebracht, weil mein Vater natürlich als Musiker, Musiklehrer und Dirigent abends immer Proben hatte. Mhm. Der kam erst sehr spät heim, da waren wir schon lange wieder im Bett. Und deswegen war die Oma da ganz wichtig. Ja. Und später auch die Schule, muss ich sagen. Ich bin ja auf ein Gymnasium gegangen, das von den Franziskanerinnen geführt war in Dillingen, das St. Bonaventura-Gymnasium. Da war ich dann im Tagesheim. Mhm. Und die Klosterschwestern, die waren auch wie Familie, muss ich sagen.
Also da war ein Netz und Halt.
Genau.
Und mit 12 gab es erste Lieder. Gibt es da noch eine Songzeile?
Das kann ich nicht öffentlich sagen. Es war ganz schlecht, weil es war Englisch. Und ich hatte da noch gar kein Englisch in der Schule.
Irgendwas mit Liebe.
Nee, es ging um eine zerbrochene Freundschaft. Genau, ich kann das Lied sogar noch spielen. Also ich weiß ganz genau, was ich damals geschrieben habe. Aber viel wichtiger als das Lied war, dass ich damals gleich gemerkt habe, wie mich das emotionalisiert. Also wenn ich am Klavier was komponiere, dass mich das irgendwie berührt. Und das ist ja schon irgendwie abgefahren als 12-Jährige. Und da habe ich schon gewusst, das ist mein Ding.
Ja, da wurzelt wahrscheinlich dieser Wunsch, Musikerin zu werden. Genau. Star zu werden?
Klar, also ich dachte natürlich schon, ich gehe auf große Bühnen, große Tourneen, habe das sehr ambitioniert verfolgt mit englischsprachiger Musik, wo man natürlich dann Konkurrenz hat international. Wobei ich schon stolz bin auf so ein paar Erlebnisse. So dann in meinen 20ern hatte ich durchaus coole Sachen.
Ja, ich habe ein paar Sachen hier mir rausgestrichen. Sagen Sie, ob es stimmt, im Vorprogramm von Lionel Richie,
genau.
Joe Cocker,
ja.
James Blunt,
ja.
The Hooters.
Ja.
Toll, dann stehen oder? Da unten schon mal 4.000, 8.000, 10.000 Leute.
Ja, ja, genau. Und das war natürlich grandios. Einfach eine traumhafte Zeit. Mit den Hooters habe ich mich sogar richtig angefreundet. Mit Eric Basilian bin ich immer noch in Kontakt. Es war total schön und ich habe halt wahnsinnig viel gelernt dadurch auch.
Aber es gab dann leider die Weggabelung der Oma.
Genau,
der
genau.
Der Sturz und die Sinnfrage und das Psychologiestudium. Ist es so simpel?
Genau. Also im Endeffekt war plötzlich die Oma mein Lebensmittelpunkt aufgrund ihrer Erkrankung und ich kam dem nicht aus, weil ich diese Frau so heiß und innig geliebt habe. Ich wollte unbedingt ihr helfen und das hat dann das Thema Demenz plötzlich so drängend gemacht und dann habe ich mein Studium natürlich super nutzen können, um darüber zu lernen, ne? Und auch danach anzuknüpfen durch eine Promotion, also noch eine Doktorarbeit drüber zu schreiben und selber Patienten zu sehen. Aber die Musik war trotzdem immer noch mein Berufswunsch, ne?
Haben Sie der Oma was vorgespielt?
Ja klar, meine Oma war immer die Erste, aber ich habe auch wirklich bittere Erfahrungen gemacht mit der Oma, dass ich im Wohnzimmer stehe und ihr irgendwas vorsinge und sie schläft ein.
Kann man aber das schon mal streichen von der Setliste.
Genau, also aber ja, die Oma war natürlich schon interessiert, aber die hätte das auch nicht gebraucht. Die hat mich auch für andere Dinge geliebt, nicht nur für das, was ich gut mache.
Was waren damals so die ersten Anzeichen im Rückblick, dass da was sich anbahnt?
Ich habe das damals natürlich überhaupt nicht so eingeordnet, aber jetzt weiß ich es, ja. Also, dass die Oma zum Beispiel ein körperliches Anzeichen war, dass sie unkontrolliert Gewicht verloren hat. Ne, das ist ganz typisch so im Anfangsstadium von der Demenz, dass da so ein Gewichtsverlust da sein kann.
Weil man das Essen vergisst, oder?
Na, das ist auch, der Stoffwechsel verändert sich. Es ist wirklich eine Veränderung im Körper auch, dass auch die Ernährung natürlich schlechter wird, weil sie Rezepte nicht mehr hingebracht hat, weil sie immer dasselbe gegessen hat. Dann ist sie immer weniger aus dem Haus. Man hat gemerkt, dass ihr das zu viel ist, woanders zu sein. Ich habe auch beim Autofahren gemerkt, dass sie völlig unsicher ist. Ich bin nicht mehr gern bei ihr mitgefahren, weil ich Angst hatte, dass was passiert.
War ja gerade mal 70, oder?
Ja, ja. Aber sie war halt auch eine Frau, die zum Beispiel zeitlebens ihren hohen Blutdruck nicht medikamentös behandeln lassen wollte, weil sie auf diese chemische Medikamente nicht vertraute. Ja? Das heißt, meine Oma hat immer versucht, das selber zu lösen mit irgendwelchen Tees und was weiß ich. Und das ist einfach schlecht. Ne? Also hoher Blutdruck über viele Jahre ist ein Risikofaktor für Demenz, weil es die Gefäße schädigt. Und meine Oma hatte ja dann so eine vaskuläre Demenz. Das ist eine Demenzform, die nicht wie die Alzheimer-Erkrankung ein fortschreitendes Nervenzellsterben bedeutet, sondern die Gefäße im Gehirn werden porös oder haben Ablagerungen. Dadurch gibt es Schlaganfälle. Meine Oma hat immer gesagt, der Schlägle. Ja, und das, wenn sich das halt summiert, immer wieder passiert, dann entstehen so kognitive Beeinträchtigungen, also Beeinträchtigungen der geistigen Leistungsfähigkeit. Und meine Oma hat da schon auch eben dieses Risiko nicht beachtet. Das ist nicht der alleinige Auslöser für die Demenz, aber es war ein Faktor.
Und der Papa und Sie waren rasch überfordert, oder?
Also am Anfang, wie gesagt, haben wir es ja gar nicht gemerkt. Und dann ist meine Oma von einem Moment auf den anderen in eine schwere Demenz gerutscht, in Anführungsstrichen, weil sie gestürzt ist. Sie ist die Treppen runtergefallen und hatte infolgedessen eine Hirnblutung. Und dann war die Hirnschädigung so groß, dass sie von jetzt auf gleich völlig hilflos war. Und wir waren natürlich mit hilflos, weil es war nichts organisiert. Wir konnten uns auf nichts einstellen vorher.
Es ging ja binnen Monaten dann. Und im Pflegeheim kam dann das Ende. Nach allem, was Sie heute wissen, aber hätte man irgendwas tun können?
Also ich hätte natürlich sie früher zum Arzt geschickt, auch drauf bestanden, auch wenn sie nicht gewollt hätte. Und ich hätte im Pflegeheim mit ihr ihre Zeit anders verbracht. Ich dachte damals, dass sie sehr unglücklich im Pflegeheim sei, dass sie eigentlich heim will. Aber heute weiß ich, dass dieses Zuhause, nach dem sie immer gerufen hat, gar nicht ein Ort war, sondern sie hat nach Sicherheit und Halt gesucht und hat es halt sich selber nicht mehr herstellen können. Und da wäre ich, glaube ich, noch wärmer zu ihr gewesen, noch nahbarer, noch mit mehr also geliebt habe ich sie eh. Aber ich hätte versucht, ihr mehr schöne kleine Momente zu bereiten.
Aber selber ist man ja auch auf Anschlag.
Ja, genau. Also ich habe zu der Zeit ja auch studiert. Dann bin ich immer Donnerstagabend heimgerast, 2,5, 3 Stunden, um dann das Wochenende bei der Oma zu verbringen. Dann bin ich wieder nach Regensburg gefahren zum Studium. Das war schon echt anstrengend.
Nach so einem Ereignis in der Familie überlegen Sie sich als Forscherin und Enkelin einen Bluttest?
Ja, also ich glaube schon, dass ich es wissen möchte, wie hoch das Risiko ist für mich an der
Demenz zu erkranken. Auch wenn es weiterhin nicht heilbar ist. Sie wüssten nur, es zieht am Horizont auf eventuell.
Ja, dann könnte ich früh genug dafür sorgen, dass die richtigen Menschen um mich rum sind, die mich dann begleiten. Und ich könnte die richtigen Hebel in Bewegung setzen, dass
auch
ich gut aufgefangen bin.
Auch wenn es erst in 10 Jahren so richtig finster würde.
Ja, ich glaube, die Entscheidung ist super individuell, aber ich würde es wissen wollen. Ich würde auch mein Leben, glaube ich, dann anders gestalten. Ich würde wahrscheinlich nicht hier sitzen, sondern in Urlaub fahren.
Gut, dass Sie keinen Test gemacht haben. Weil das überlegt sich ja jeder, was fange ich denn dann an mit dem Wissen?
Klar, es gibt genauso viele Argumente dafür wie dagegen, ne, es wissen zu wollen oder nicht wissen zu wollen. Ich persönlich würde es wissen wollen.
Sie waren auf jeden Fall dann eine große Hilfe durch Ihr Wissen beim Schwiegervater.
Ja.
Der ist auch in gewisser Weise entschwunden.
Ja.
Aber zumindest amüsantes Bild für mich auf dem Rasenmäher.
Ja, also mein Schwiegervater war schon schwer zu handeln. Ne? Er war einfach ein sehr autonomer Mensch, der sein Leben lang sehr gut mit sich selber klarkam und dem super schwer fiel, Hilfe anzunehmen. Der hat alles abgelehnt. Und obwohl ich schon Demenzexpertin war, konnte ich da erstmal nichts machen. Das war total schwer. Das hat mich echt herausgefordert. Aber wir haben ihn in späteren Phasen seiner Erkrankung wirklich bekommen, auch emotional, indem wir ihn haben machen lassen, was er früher gemacht hat. Und das war in seinem Fall Rasenmähen. Also er hat leidenschaftlich
gern Rasen gemäht. Auf einem Sitzrasenmäher? Oder?
Neu, sage ich da.
Ja, ich habe schon verstanden.
Also ein normaler Schieberasenmäher. Da gab es mal eine Situation, da war er nicht mehr orientiert, dachten wir. Und war
hat er
schon
beim Nachbarn gemäht?
Da hat er den Rasenmäher gepackt plötzlich und ist damit Kilometer durch ein Dorf gelaufen zur nächsten Tankstelle, um ihn aufzutanken. Er war also doch sehr wohl orientiert und wusste genau, was er will, hat das Ding getankt, hat nicht gezahlt, was auch passt, weil er Schwabe ist, und ist dann wieder den Heimweg angetreten und hat dann Rasen gemäht. Das ist doch unfassbar schön. Ich habe mir in dem Moment gedacht, großartig, dieser Mann ist immer noch da. Also wir haben ihn einfach unterschätzt, der braucht seinen Rasenmäher. Der braucht jetzt nicht irgendwie Mandalas malen oder Sudoku, der will Rasen mähen.
Wieder bei sich angekommen.
Ja.
Ein kleines Glück. Und Ihr Papa würde sich sehr freuen, aber Sie jetzt wahrscheinlich auch. Jetzt kommt der Mann, der vor Wochen 85 geworden ist. Und oft krächzt er. Ich war ja in Konzerten von ihm. Und der kann aber auch wunderschön singen, früher zumindest. Bob
Dylan.
Like
a Rolling Stone. Yes!
You dress so fine, do the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. So loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without?
Zu Gast bei Norbert Joa auf Bayern 2 und in ARD Sounds.
Sarah Straub hörte heimlich Bob Dylan.
Aber doch nicht mehr als rebellische Teenagerin mit 15?
Nee, da kam dann schon eine Grunge-Phase. Also ich habe Nirvana zum Beispiel sehr geliebt, weil ich die Texte interessant fand, den Einbezug des Leidens des Kurt Cobains an seinem Leben. Das hat mich fasziniert, ne, wie der eben, weil er so eine Art Weltschmerz ja auch nach außen trug, wie er das dann in seinen Texten verarbeitet hat. Das hat mich total abgeholt als Teenager. Als Teenager ist man ja auch oft so, man findet alles blöd und fühlt sich nicht verstanden, und da war er wie ein Sprachrohr.
Was hat der Papa zu Kurt Cobain gesagt?
Ich glaube gar nichts, aber das war für ihn auch kaum als Musik bezeichnbar. Also da ist mein Vater viel zu viel in der klassischen Musik auch groß geworden, als dass er Grunge irgendwie schätzen könnte.
Und das, was Sie gemacht haben?
Doch, das schon. Also ich glaube, er hat sehr gut gefunden, dass ich dann ins Deutsche gewechselt bin, weil die englische Sprache als Nicht-Muttersprache ja immer eine gewisse Distanz auch bedeutet und vielleicht auch die Qualität der Texte an Grenzen stößt. Deswegen, glaube ich, ist er jetzt sehr happy, dass ich Deutsch singe.
Ja, Sie haben dann Rio Reiser entdeckt, der ja immer wieder sein Comeback hat. Sehr seelenvoll. Hannes Wader und Konstantin Wecker.
Genau.
Und der brachte Sie letztlich drauf.
Ja, genau. Also der hat mich mal gehört. Das war 2016, war mal bei Songs an einem Sommerabend.
Mhm. Klosterbanz.
Klosterbanz, der wichtigste Ort eigentlich für meine Musikkarriere. Bis heute bin ich dem Festival sehr verbunden, und da habe ich den Konstantin kennengelernt, und der hat damals zu mir gesagt, ich solle doch mal ins Deutsche wechseln, und er hatte recht, ne? Ich wollte das eigentlich nie, weil ich großen Respekt habe vor der deutschen Sprache und mir das auch nicht zugetraut habe, auf Deutsch zu texten, ne? Weil man rutscht ja schnell auch in was Schlagerhaftes, und deswegen war das dann schon ein Prozess, wo er mich durchaus unterstützt hat und mir viel gezeigt hat, viel beigebracht hat, und jetzt bin ich wahnsinnig froh. Ich könnte es mir heute gar nicht mehr vorstellen, auf Englisch zu singen.
Sie haben auch 13 Lieder von ihm gecovert, auf ihre Weise. Jetzt muss ich trotzdem einmal vorbeistreifen. Sie ahnen, wo es jetzt hingeht, mit Blick auf die letzten Meldungen über einst Minderjährige, die er nach dem Konzert mit ins Hotel genommen hat. Was ging Ihnen durch den Kopf?
Also es ist eine super schwierige Situation, weil Konstantin natürlich eine Instanz auch moralisch auf der Bühne ist. Ne? Und das war, genau, man muss sagen, war. Und es schwer in Einklang zu bringen ist mit dem, was dann zu lesen war. Und ich muss natürlich sagen, ich bin selber Frau und ich bin selber zum einen ihm sehr dankbar, zum anderen weiß ich natürlich, dass er ein schwieriger Typ ist auch. Ja? Und ich kann mir gut vorstellen, warum es diesen Frauen so schwer gefallen ist, so lange nichts zu sagen. Ich möchte da schon sagen, ich unterstütze das, auch wenn viele, natürlich, es ist unsäglich im Internet, die Kommentare zu diesem Fall zu lesen, weil viele werfen den Frauen vor, sie würden da jetzt irgendwie Geld verdienen wollen oder dann kommen sie so spät damit. Aber es ist einfach etwas, das kann junge Frauen traumatisieren. Ne? Und als Psychologin muss ich sagen, totalen Respekt und nachvollziehbar, dass es für die Frauen schwer ist, und gleichzeitig habe ich große Dankbarkeit für Konstantin und empfinde große Dankbarkeit. Ich liebe seine Lieder und werde die auch immer singen, aber die Privatperson, da bin ich nicht nah genug dran, kann deswegen mir vielleicht nicht ein allumfassendes Urteil erlauben, aber möchte gerne den Frauen meine Solidarität aussprechen.
Ich denke mal, jeder muss so ein bisschen für sich klarkriegen, siehe auch Michael Jackson oder Richard Wagner, um ein anderes Beispiel zu nehmen, wie weit der Werk und Mensch trennt.
Genau,
und,
ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn der ein oder andere sagt, er hört jetzt die Lieder nicht mehr. Ich finde, das muss man total respektieren.
Hm. Sie selbst haben irgendwann die Sinnkrise gekriegt, also unabhängig davon, und gesagt, was soll eigentlich meine Liedermacherei?
Ja, also es ist natürlich, die Liedermacherei an sich ist eine Leidenschaft, die erstmal mit einem Berufsbild nichts zu tun hat. Aber ich habe ja in den letzten 15 Jahren einfach so viel auch zu meinem Beruf gemacht. Die Psychologie, das Thema Demenz, die Liedermacherei, die Musik, die Vorträge, die Bühnenprogramme, ich bin nur am Rennen gewesen. Und ich habe tatsächlich gerade letztes Jahr mir dann irgendwann die Frage stellen müssen, was tue ich hier eigentlich? Weil ich so unter dem Eindruck des Pensums war, dass ich nicht mehr gespürt habe, um was es mir eigentlich ging.
Müssen Sie auf Ihre Seele etwas achten?
Ja, ich meine, es ist Teil meines Berufs, wahnsinnig viel zu geben. Ich will, dass die Menschen aus meinen Konzerten rausgehen und etwas davon haben, was über Unterhaltung hinausgeht. Aber das bedeutet auch, ich muss ständig eigentlich über meine Grenzen gehen und mich nackt machen vor den Menschen im übertragenen Sinne, ja, und alles geben. Und jetzt werde ich 40 und merke nach 15 Jahren dieses Tuns, dass mir eigentlich die Puste ausgeht. Mhm. Und deswegen versuche ich gerade so ein bisschen einfach nachzujustieren, was das Pensum anbelangt, auch mal Nein zu sagen, was mir natürlich wahnsinnig schwer fällt.
Ne? Aber einen Blick fürs Wesentliche behalten, eben. Und dann ist so ein Buch dabei, zum Beispiel,
ja.
Lebensmut trotz Demenz. Ich genau. habe drin gelesen und es hat mich nicht so runtergezogen, wie ich befürchtet habe. Im Gegenteil, ich fand den Volkmar bewundernswert.
Ja, der besucht mich bald, ich freue mich schon.
Ja, also der hat es früh erfahren, wollte es auch früh wissen und hat selbstbestimmt Dinge geordnet, hält dagegen, ja. so gut er kann. Mhm. Sie haben wohl eine richtige Freundschaft entwickelt.
Ja, ja.
Ein ziemlicher Hammer ist dann das Kapitel Jessica, erkrankt
ja.
früh.
Sehr, sehr früh erkrankt, ja. Auch für, das war so die erste Patientin, die ich kennengelernt habe, die so früh erkrankt war, wo ich selber auf eigene Ängste zurückgeworfen war, weil sie jünger war als ich. Es war eine unglaubliche Erfahrung, aber gleichzeitig den Lebensmut, den zog ich aus ihrer Familie, weil die eine ganz tolle Familie um sich rum hat, die auf eine grandiose Weise damit umgehen, lebensbejahend mit diesem Schicksalsschlag umgehen. Und davon kann man so, so viel lernen. Ich wachse selber so sehr an den Menschen, denen ich begegne. Und deswegen ist das Buch so wichtig, glaube ich.
Aber wo es einen schon durchschaudert, weil wenig später die Mutter dann auch erkrankt.
Ja, weil es eine genetische Variante ist.
Und die verbleibende Schwester, auch noch jung, hat eine 50-50-Chance, dass es bei ihr auch noch startet.
Ja.
Und die kümmert sich um die beiden.
Genau. Und sagt dann auch noch, dass sie keine Angst davor hat. Ne? Weil wenn sie ihre Mama sieht, dann weiß sie, dass auch sie gut begleitet sein wird.
Es geht im Buch um Erfolgserlebnisse, zum Beispiel noch das Haus verlassen können, dass man einfach mal sieht, hey, das geht ja noch. Oder selber eine Blume einpflanzen.
Ja.
Und in alledem gibt es immer wieder auch was zu lachen. Das erleben Sie auch in der Sprechstunde.
Ja, natürlich. Also Demenz ist natürlich eine schwerwiegende Erkrankung, die ein Schicksalsschlag bedeutet. Aber es ist trotzdem eben Teil des Lebens. Deswegen darf man auch mal lachen. Man darf auch gemeinsam mal über etwas lachen. Ich habe auch mit meinem Schwiegervater zusammen gelacht und mit der Oma auch. Das macht das Leben doch reich.
Also die haben auch einen abgründigen Humor in Momenten der Erkenntnis.
Ja.
Im Buch ist auch das Kapitel über Eckhart. Das fand ich, ich habe überlegt, ja, ich fand es gut, dass es drin steht. Einst der Chef einer Unternehmensberatung, ein Macher, der spürt, wie ihm die Dinge entgleiten. Er ordnet sie noch weitgehend selbstbestimmt, macht noch ein, zwei schöne Reisen und dann, Sie ahnen es alle, welche Entscheidung er getroffen hat.
Ja.
Warum haben Sie seinen Weg auch mit ins Buch genommen?
Weil es eine Frage ist, die, wo ich mir sicher bin, dass die viele Menschen beschäftigt, nämlich die Frage des selbstbestimmten Gehens. Den Zeitpunkt des Todes selbst zu entscheiden durch ja, assistierten Suizid sozusagen. Das ist ein Thema, das mich sehr beschäftigt, weil viele meiner Patienten am Anfang ihrer Erkrankung, wenn sie noch ihrer Defizite gewahr sind und ein Bewusstsein für das haben, wollen mit mir darüber sprechen. Und es gibt auch immer wieder Menschen, die schließen für sich komplett aus, pflegebedürftig sein zu wollen. Und es ist so ein großes Thema, dass ich es in dem Buch mal besprechen wollte, ohne es zu bewerten.
Für seine Frau hat es eine irre Wucht. Sie
ja.
weiß es, es ist mit Ankündigung. Wir machen diese
genau.
Reise noch, dieses geschieht noch.
Ja, genau.
Es kommt unweigerlich.
Ja, man kann sich kaum vorstellen, was das für diese Frau bedeutet haben muss. Ne? Aber auch sie, das kann ich wirklich sagen, hat mich sehr beeindruckt und sie ist heute auch in der Öffentlichkeit und spricht darüber. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir auch da die Scham verlieren. Wir müssen auch über solche Geschichten offen reden, damit Menschen nicht alleingelassen sind, wenn sie sich diese Frage stellen.
Bayern 2, 1:1 mit der Musikerin und Neuropsychologin Sarah Straub unterwegs zum nächsten Konzert. Und im Gepäck sicher auch die Liedzeile »Ab heute will ich all das sein«, was ich zu sein vermag. Warum klappt denn das so selten?
Ja, das frage ich mich auch. Also diese Liedzeile singe ich jeden Abend eigentlich für mich selbst, weil ich mir so sehr wünsche, das umsetzen zu können, von dem ich glaube, dass ich es brauche. Ne, aber der Alltag kommt doch immer dazwischen. Das ist wie, wenn ich die Menschen sehe, die mit Demenz umgehen. Ne? Man hat bestimmte Ziele, bestimmte Vorstellungen, aber das Leben ist so viel komplexer als eine schöne Songzeile.
Im Grunde ist es ja auch eine Variante von Horvath. Eigentlich bin ich ganz anders. Ich komme bloß so selten dazu.
So ist es.
Nicht mitgekommen ist der Ehemann Stefan Anderl, ein Ex-Fußballer und auch Trainer. Sie sind 39, er ist 60. Also Rechenschieber, wenn Sie 60 sind, ist er 81. Ist das hin und wieder Thema?
Für mich alleine schon, für uns als Paar nicht. Also
für ihn?
Jetzt muss ich vorsichtig sein, was ich sage. Also ich glaube, ich bin mir völlig im Klaren, dass es sein kann, dass ich einmal wieder pflegende Angehörige sein werde. Aber ich wäre ja nicht angetreten, wenn ich mir das nicht zutrauen würde.
Aber es ist tatsächlich mal ausgesprochen worden. Man fühlt ihn eine ganze Langeweile nicht, aber es kommt wahrscheinlich der Moment, wo man den Abstand sehr wohl merken wird, obwohl er sicher fit ist.
Ja, total. Also es spielt keine Rolle im Moment. Aber für mich spielt es ehrlich gesagt ständig eine Rolle, ne? Weil ich in dem Beruf bin, weil ich viele Menschen begleite und ich weiß für mich persönlich, für mich ist das eben ein selbstverständlicher Teil meines Lebens. Ich werde auch bei meinen Eltern die Erste sein, die hier schreit, wenn irgendwas ist. Ja, weil ich möchte das machen. Ich möchte gerne da sein für die Menschen in meinem Leben und gleichzeitig weiß ich natürlich, man darf sich nicht aufreiben dran. Das ist schon klar, dass predige ich ja selber den pflegenden Angehörigen um mich rum. Aber ich möchte gerne da sein.
Es wird auch nicht groß gefragt werden, wie das, abläuft. Wir nähern uns eben den 2 Millionen Erkrankten. Was heißt denn das für die Gesellschaft?
Ja, also es ist, finde ich, eins der drängendsten gesundheitspolitischen und gesamtgesellschaftlichen Themen unserer Zeit. Ne? Also gerade, weil doch auch, wir haben es jetzt wieder, die Pflegereform steht bevor, das wird die pflegenden Angehörigen noch mehr belasten, wenn das wirklich durchgeht. Das bedeutet, wir sind noch mehr in der Pflicht, jetzt mal bös gesagt, selber zu gucken, wo wir bleiben. Ja? Und die Familien werden vor immer größeren Herausforderungen stehen. Das System wird nicht mehr alle Menschen auffangen können. Wir sind ja jetzt auch vor dieser Herausforderung des demografischen Wandels, hat man mir in der Schule schon immer gesagt. Ist auch klar, die Babyboomer-Generation wird jetzt älter, wird alt. Und diese vielen Menschen, die auch zu einem großen Teil pflegebedürftig werden, die werden von unserem pflegerischen Versorgungssystem nicht aufgefangen werden. Wir haben viel zu wenig Leute, zu wenig Ressourcen, zu wenig Geld. Das heißt, die Familien müssen selber gucken, dass sie die Menschen gut begleiten. Das ist, glaube ich, eine Situation, die prekärer nicht sein könnte. Und wir laufen so ein bisschen sehenden Auges in eine Katastrophe, wenn wir jetzt nicht gesamtgesellschaftlich da neue Weichen stellen. Und diese Zahl mit den 1,8 Millionen Menschen mit Demenz, die ist ja auch nur eine offizielle Zahl. Die Dunkelziffer ist mit Sicherheit noch höher.
Es gibt ja immer noch die sagen, die Oma ist aber wunderlich geworden.
Und da geht man gar nicht zum Arzt und lässt gar keine Diagnose stellen. Und 2050 werden wir, glaube ich, schon 2,8 Millionen offiziell haben. Was machen wir mit diesen ganzen Menschen?
Ja, vor allem, wenn gefordert ist, Geduld, Mitgefühl, genau. Respekt.
Menschlichkeit.
Aber draußen nimmt doch der Zug immer mehr Fahrt auf Richtung Leistung, Effizienz.
Ja, das wird nicht funktionieren. Also auch wenn man noch so tolle Pflegeroboter konstruiert, die Menschen brauchen Menschen. Die Würde des Menschen kann nur dann gewahrt werden, wenn sie auch menschlich begleitet werden, wenn da Menschen sind, die für sie da sind. Und da werde ich auch nicht davon abrücken. Es reicht auch nicht, dass Menschen mit Demenz satt und sauber sind, sondern man muss sich um sie kümmern. Ich werde nicht bereit sein, nur satt und sauber zu sein, wenn ich selber mal erkrankt bin. Und deswegen kämpfe ich für alle.
Das wird noch was.
Das wird noch was, ja.
Und solange singen sie auch hin und wieder. Ja. Zum Beispiel von Hannes Wader. Heute hier, morgen dort.
Ich liebe es.
Ich auch. Ich dachte nur speziell in dem Bereich. Für einen Dementen hat es ja einen dreifachen Boden.
Das stimmt.
Heute hier, morgen dort.
Ich weiß. Ich sing's ganz oft auf meinen Konzertlesungen.
Konzertlesung?
Ja, genau. Ich lese aus dem Buch und mache Musik. Es ist Konzert und Lesung in einem. Und ich liebe dieses Format, weil es den Menschen es leichter macht, sich Wissen über Demenz anzueignen, weil es kein trockener Vortrag ist, sondern ich packe das in so eine unterhaltsame Atmosphäre, die auch humorvoll sein darf.
Was ich an meinem Beruf liebe, ich lerne immer wieder was dazu. Chorgesang hilft nachweisbar bei Demenz mehr als Sport.
Das möchte ich unterschreiben. Ich kenne die Studie nicht, aber ich möchte es gerne unterschreiben.
Und so wie jetzt im Altenheim habe ich neulich tatsächlich schon mal Elvis gehört. Ist ja klar vom Jahrgang her. Und wahrscheinlich auch schon vereinzelt Stones und Beatles?
Ja, natürlich.
Was wird es bei Ihnen?
Genau, also da denke ich auch oft drüber nach, was mache ich denn, wenn die falsche Musik dann immer spielen, wenn ich mal im Heim bin? Weil als ich jetzt so Teenager war, was hat man da Schreckliches gehabt?
Take That?
Take That wär vollkommen okay. Also ich würde gerne die Spice Girls hören zum Beispiel. Bitte keinen deutschen Schlager und bei Helene Fischer drehe ich durch. Ich möchte gerne Spice Girls hören.
Spice Girls im Altenheim. Und welche Melodie oder Zeile wird wohl bleiben bis zuletzt?
Das ist schon das Stück, das wir vorhin gehört haben, Like a Rolling Stone, den Anfang.
Ja, Forever.
Ja, Forever.
Die Stunde flog dahin. Ich bedanke mich vielmals, Sarah Straub.
Ich sag danke.